Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die CDU diskutiert über ihren Umgang mit der PDS. Nach den jüngsten Wahlerfolgen der SED-Nachfolgepartei haben in der Union eine Debatte stattgefunden, ob man sich weiter ausschließlich von der PDS abgrenzen soll oder auch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung einlässt. Parteichef Schäuble bezog heute Stellung. Er forderte, die CDU müsse zeigen, dass die PDS keine verantwortlichen politischen Lösungsvorschläge habe. Der alleinige Hinweis auf die Vergangenheit dieser Partei reiche nicht mehr.
Der PDS-Chef Lothar Bisky zeigt sich seit dem Wochenende besonders gut gelaunt. Grund für das prima Klima im Parteivorstand: Die CDU-Spitze überlegt eine neue Haltung zur PDS, will sie nicht mehr allein als SED-Erbin verteufeln, sondern eine aktuell politische Auseinandersetzung führen. Die PDS fühlt sich ernst genommen.
Ich glaube, dass die Ursache eine ganz schlichte und einfache ist. Die hängt damit zusammen, dass die PDS erfolgreich ist. Man hat auch im Adenauerhaus zur Kenntnis genommen, dass die PDS im Osten Deutschlands die zweitstärkste Kraft ist, im Westen zugelegt hat.
Die Einschätzung stimmt wohl. Eine Woche nachdem die PDS auch bei der Berliner Wahl Erfolge feiern konnte, geht die CDU auf neuen Kurs. Erst die Generalsekretärin und dann auch der Parteichef selbst.
Wir müssen uns die Frage stellen und beantworten, wie erreichen wir, dass nicht noch mehr Menschen der PDS auf ihre falsche Politik auf den Leim gehen. Und da ist es eben wichtig, dass man klar macht, die Inhalte der Politik der PDS taugen für die Zukunft unseres Landes nicht.
Die CSU protestierte zunächst gegen den neuen Kurs, findet seit heute aber die Schäuble-Linie prima.
So wie sie Wolfgang Schäuble in den letzten Stunden formuliert hat, ist es die Position der CSU. Wir können gemeinsam mit ihm ohne weiteres die Strategie entwickeln. Es war in den ersten Sätzen wohl relativ missverständlich, dass eine Annäherung damit verbunden sein sollte. Eine Annäherung zur PDS gibt es bei deren Vorgeschichte keinesfalls.
Vor allem ostdeutsche CDU-Politiker stützen den neuen Kurs. Rote Sockenkampagnen fanden die schon immer etwas billig.
In der Diskussion um die Rentenpolitik stützt der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf CDU doch die Linie seiner Partei. Biedenkopf erklärte heute in Dresden, wenn die Regierung im Vermittlungsausschuss über ihre Rentenpläne abstimmen lasse, dann, so wörtlich, werden wir dem nicht zustimmen. Zuvor hatte Biedenkopf in einem Zeitungsinterview noch angekündigt, gegen den geplanten vorübergehenden Inflationsausgleich bei den Renten keinen Widerstand leisten zu wollen. Damit hatte er in seiner Partei heftige Kritik ausgelöst. Mehr als 70.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben heute in Berlin gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. Dazu aufgerufen hatten der DGB und der Deutsche Beamtenbund. Der Protest richtet sich gegen die Absicht der Koalition, die Erhöhung der Beamtenbezüge und Pensionen in den nächsten 2 Jahren nur auf einen Inflationsausgleich zu begrenzen. Die Gewerkschaften sehen darin eine Weichenstellung für die kommenden Tarifrunden.
Der Deutsche Beamtenbund hatte 40.000 seiner Mitglieder unterm Fernsehturm versammelt, möglichst ortsnah zur Bundesregierung. Die Beamten protestierten dagegen, mit einer Besoldungserhöhung nur im Umfang der voraussichtlichen Preissteigerungsrate abgespeist zu werden. Ab Juli 2000 nur 0,7% mehr, das ist ihnen zu wenig. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wollen sie sich wehren.
Die Politik hat offenkundig geglaubt, den öffentlichen Dienst bis zum Es geht nicht mehr belasten und ausplündern zu können. Mit dieser Demonstration zeigen wir heute die rote Karte.
Der Bundeskanzler verteidigte dagegen seinen Sparkurs. Mehr als der Inflationsausgleich sei nicht drin.
Ich halte das für vertretbar. Ich weiß, das macht dem einen oder anderen Schwierigkeiten, aber ich halte das für vertretbar. Ist Teil einer Konsolidierungsstrategie, die endlich funktionieren muss.
Nahe dem Reichstag demonstrierten der DGB und seine Einzelgewerkschaften. Sie kritisierten sowohl die geringe Höhe der neuen Beamtenbezüge als auch das sogenannte Tarifdiktat. Die Bundesregierung habe einseitig ihre Vorstellungen durchgesetzt und damit die Tarifautonomie verletzt.
Es geht eben nicht nur um die Beamten im öffentlichen Dienst. Nein, auch die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter, die Vergütungen der Angestellten im öffentlichen Dienst und darüber hinaus sollen durch dieses Besoldungsdiktat vorgeprägt werden. Ich warne die Politik, diesen Weg zu gehen. Kehrt um!
Die 35.000 bekundeten den Willen, ihre Forderungen mit allen gewerkschaftlichen Mitteln durchzusetzen. Die Schonzeit für die rot-grüne Regierung wäre damit vorbei.
Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt hat sich nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit gebessert. Die Lücke zwischen offenen Stellen und Bewerbern sei kleiner geworden. Alleiniger Grund für diese Entwicklung, erklärte Behördenchef Jagoda, sei das Sofortprogramm der Bundesregierung gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Die Arbeitgeber sehen das Programm dagegen skeptischer. Die wirklichen Problemgruppen unter den Jugendlichen seien nicht erreicht worden.
Es sind gemeinnützige Bildungsträger wie die Kinderarche in Fürth, die dafür sorgen, dass nicht noch mehr junge Frauen und Männer auf der Straße stehen. Sozialpädagogen helfen, den Hauptschulabschluss nachzuholen, dann Bewerbungen zu schreiben. Handwerksmeister bilden die schwer vermittelbaren Jugendlichen bis zum Berufsabschluss aus. Die Arbeitsämter versuchten aber auch den beträchtlichen Diskrepanzen in einzelnen Berufsfeldern zu begegnen. Ausbildungskurse zu Berufen im Bereich der Informationstechnologie wurden angeboten. Der Mangel ist hier inzwischen eklatant. Die Bundesanstalt habe bewusst viele außerbetriebliche Ausbildungsplätze im Dienstleistungssektor angeboten. Präsident Jagoda nannte es deshalb nicht verwunderlich, dass ein hoher Anteil geförderter Jugendlicher einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss habe. Genau dies hatten die Arbeitgeberverbände heftig kritisiert. Für Jagoda steht der Erfolg des Programms dagegen außer Zweifel. Während die Arbeitgeber von 28.000 weniger arbeitslosen Jugendlichen ausgehen, taxiert er die Entlastung auf 40.000 bis 50.000. Auf den Vorhalt, die verstärkte Ausbildung außerhalb der Betriebe trage dazu bei, dass sich die Wirtschaft aus der Verantwortung stehle, konterte Jagoda kurz.
Ich bin für Wettbewerb. Und freue mich, wenn die außerbetriebliche Ausbildung nicht mehr notwendig ist. Das ist der Punkt.
Bislang hielt nur ein Teil der Wirtschaft das Versprechen, im Rahmen des Bündnisses für Arbeit mehr Lehrstellen zur Verfügung zu stellen. Lob gab es heute fürs Handwerk, Tadel für die Großindustrie. Würde jeder Betrieb von seinem Ausbildungsrecht, so Jagoda, Gebrauch machen, sei das Programm nicht notwendig.
Einen Tag vor der Präsidentenwahl in Indonesien ist eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Vor einer halben Stunde hat die beratende Volksversammlung in Jakarta den Rechenschaftsbericht von Amtsinhaber Habibie mit knapper Mehrheit zurückgewiesen. Damit hat Habibie kaum noch Aussichten, noch einmal für das Amt nominiert zu werden.
3 Wochen dauert der Abstimmungsmarathon in Jakarta schon. 3 lange Wochen, in denen die 741 Abgeordneten den Präsidenten stückweise demontierten. Der Übergang zur Demokratie in Indonesien, er verläuft schwierig und langwierig. Der heutige Rechenschaftsbericht von Präsident Habibie war der Höhepunkt. Die Abgeordneten nahmen seine politische Leistungsbilanz am Ende nicht an. Auch das Eingeständnis seiner Fehler nützte ihm wenig. Damit lehnt das Parlament auch die Osttimor-Politik Habibis ab. Selbst die Militärs versagten ihm die weitere Unterstützung. Verteidigungsminister Wiranto will nicht mehr sein Vizepräsident werden. Damit verbessert sich die Position für Frau Megawati bei der morgigen Wahl zum Präsidenten. Das lange Pokerspiel um die Macht in Indonesien, wer kann es entschlüsseln? Da spielen die Militärs eine entscheidende Rolle. Sie dürfen den Präsidenten laut Verfassung mitwählen. Und dann sind da die zahlreichen Moslemgruppen, die das gesellschaftliche Leben dominieren. Nicht zuletzt die Korruption. Ohne Schmiergelder läuft nichts in Politik und Wirtschaft. Der Druck der Straße war in diesen Tagen eindeutig. Die Demonstranten wollen Frau Megawati als die neue Präsidentin der Republik Indonesien sehen. Zu Tausenden gingen sie wieder im ganzen Land auf die Straßen. Für sie repräsentiert Präsident Habibie das alte Suharto-Regime. Die Menschen wollen auch einen personellen Neubeginn. Sollte Habibie morgen doch noch zum Präsidenten gewählt werden, droht eine neue Unruhewelle in Jakarta. Die Militärs jedenfalls sind auf Straßenschlachten vorbereitet.
Begleitet von umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen hat der chinesische Präsident Jiang heute einen 4-tägigen Staatsbesuch in London begonnen. Bei den Protesten von Menschenrechtlern und chinesischen Dissidenten kam es aber zu keinen größeren Zwischenfällen. Es ist der erste Besuch eines Pekinger Staatsoberhauptes in Großbritannien.
Buckingham Palace und Labour-Regierung haben den chinesischen Präsidenten Jiang Zemin heute mit Pomp und Pracht empfangen, um ihm das Gefühl eines geschätzten Freundes zu vermitteln. Außerdem haben sie versucht, alle Menschenrechtsproteste so weit wie möglich von ihm fernzuhalten, damit sein Stolz nicht verletzt wird. Das gelang nicht immer. Ein Demonstrant lief mit der tibetanischen Fahne rund um das Königin-Victoria-Denkmal Zwei Demonstranten wurden verhaftet. Ein anderer kam bis auf einen Meter an die königliche Kutsche heran. China hat mehr Personen hingerichtet als alle Staaten auf der Welt zusammen. Wir sehen außerdem Tausende, die ohne Haftbefehl oder Verfahren im Gefängnis sitzen. Diese Tatsachen können nicht zu einer Nebensache erklärt werden. Premierminister Blair will die Menschenrechtsfrage zwar zur Sprache bringen, aber möglichst ohne großen Schaden für den Besuch. Großbritannien geht es vor allem um die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen, denn das Land ist der größte europäische Investor in China.
Der Besuch des chinesischen Präsidenten Jiang Zemin soll eine neue Ära der britisch-chinesischen Beziehungen einläuten. Wirtschaftliche Interessen werden deshalb während der Staatsvisite eindeutig Vorrang haben vor Menschenrechtsfragen.
Beim Staatsbankett heute Abend wird es besonders delikat. Denn bei ihm wird Jiang Zemin auch Prinz Charles begegnen, der erst vor kurzem mit dem Dalai Lama gesprochen hat.
In der Mobilfunkbranche bahnt sich eine weitere Fusion an. Einen Tag nach der angekündigten Übernahme von E-Plus durch France Telecom bestätigte meines Mann sein Interesse am drittgrößten britischen Anbieter Orange. Die Düsseldorfer wollen angeblich fast 50 Milliarden Mark zahlen und wären nach dem Kauf der führende Mobilfunkbetreiber Europas. Auch auf dem Strommarkt gibt es offenbar neue Fusionspläne. Nach einem Bericht des Manager-Magazins wollen sich RWE und VEW zum größten Energielieferanten Deutschlands zusammenschließen. Absichtserklärungen sollen bereits unterzeichnet sein. Beide Unternehmen lehnten eine Stellungnahme aber bislang ab. Am deutschen Aktienmarkt gab es nach einer Reihe schwacher Handelstage heute deutliche Kursgewinne. Der Aktienindex DAX reagierte auf neue Daten aus den USA mit einem kräftigen Plus. Er stieg um 140 Punkte auf 5.296. Der Euro gab etwas nach, der Referenzkurs lag heute bei einem Dollar 0,818. Damit war der Dollar 1,8079 Mark wert. Beim Thema Ladenschluss hat der Hauptverband des Einzelhandels seine Politik radikal geändert. Auf einer Konferenz in Bonn forderte der HDE, bislang Verfechter der bestehenden Regelungen, eine völlige Freigabe der Öffnungszeiten an Werktagen. Das lehnte Bundeskanzler Schröder in seiner Rede vor den Delegierten strikt ab. Neue Regelungen zum Ladenschluss dürften nicht übers Knie gebrochen werden, sagte Schröder und betonte, auch der Sonntag müsse geschützt werden. Damit stellte er sich hinter die Forderung der Kirchen. Mit einer bundesweiten Kampagne will die evangelische Kirche in den kommenden Wochen gegen eine Ausweitung der Sonntagsarbeit zu Felde ziehen.
Die evangelische Kirche geht in die Werbung. Mit Plakaten und Annoncen protestiert sie gegen Konsumfreuden am Sonntag und für einen freien siebten Wochentag. Schließlich hielt es der Schöpfer auch schon so. Für die Werbeaktion nehmen Präses Kock und die hannoversche Landesbischöfin Käßmann sogar selbst den Quast in die Hand, wenn es auch nur fürs Foto ist. Sogar einen 30 Sekunden langen Werbespot ließ die evangelische Kirche produzieren. Er soll bundesweit in den Kinos laufen und zur Diskussion anregen. Vor allem soll er junge Menschen erreichen, die den Sonntag gerne zum Einkaufen nutzen würden.
Denn ohne Sonntag gibt's nur noch Werktage.
Ich bin ja Optimistin. Also ich glaube schon, dass das Erfolg bringt, wenn wir den Christinnen und Christen sagen, ihr seid Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, äußert euch und widersteht auch diesem schleichenden Prozess. Auf einmal öffnen Tankstellen, es öffnen Bäckereien, es kommt eins zum anderen, einzelne Sonntage, jetzt vielleicht Adventssonntage. Da ist rechtzeitig zu sagen, nein.
Der Sonntag. Einfach weg damit.
Die Werbekampagne habe nichts damit zu tun, dass die Sonntagsgottesdienste wieder voller werden sollen, meint die Kirche. Ihr gehe es einzig und allein darum, dass die Familien einen Tag in der Woche für gemeinsame Unternehmungen nutzen können. Und das ließ sie sich auch etwas kosten. 2 Millionen Mark gab sie für die PR-Aktion aus.
In der Korruptionsaffäre um Herzschrittmacher muss der Fall eines Offenburger Klinikarztes neu aufgerollt werden. Er war zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er für die Abnahme überteuerter Herzschrittmacher Schmiergelder von den Herstellern kassiert hatte. Jetzt droht ihm eine härtere Strafe. Denn der Bundesgerichtshof sieht es als erwiesen an, dass der Mann sich auch noch durch Restauranteinladungen und Reisen bestechen ließ. Und Bestechlichkeit wiegt schwerer als Vorteilsnahme. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. Oktober.
Ein Hochdruckgebiet über Skandinavien hält eine Wolkenlücke offen, die bis nach Polen reicht. In England und Frankreich überwiegend bewölkt und regnerisch. Aus dem Westen ziehen über Spanien bis ins östliche Mittelmeer dichte Wolken hinweg. Es regnet oft. In Deutschland heute Nacht dichte Wolken und einzelne Schauer vom Saarland bis nach Südbayern. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg wolkig. Im Laufe des Tages verlagern sich die Wolken aus dem Südwesten in die Mitte Deutschlands. Örtlich fällt etwas Regen. Später lockert die Wolkendecke von Süden her wieder auf. Im übrigen Land wenige oder gar keine Wolken. Im Süden schwacher Wind aus Südost, im Norden mäßig bis frischer Wind aus Ost. Die Temperaturen in der Nacht minus 2 Grad in den Mittelgebirgen und im Osten, bis 6 Grad im Südwesten. Am Tag Werte zwischen 6 Grad in Thüringen und 15 Grad im Breisgau. Die Aussichten: am Donnerstag noch etwas Nebel, am Freitag und Samstag örtlich Regen.